Das Lokalmagazin live am Freitagvormittag und wir begrüßen ganz herzlich unseren Gast hier im Studio, Michael Hanisch vom Zimmertheater.
Hallo.
Schön, dass du mal wieder da bist. Es steht eine Premiere an, Zeit im Dunkeln von Henning Mankell, ein schillernder Name, aber nicht unbedingt jetzt auf der Theaterbühne bisher.
In Deutschland nicht. Also Henning Mankell in Deutschland, da denken alle sofort an Krimi und Wallander und ZDF Sonntagabend 22 Uhr. Irgendwie kommen doch immer diese Verfilmungen von diesen Krimis. Allerdings, man darf nicht vergessen, in Schweden war er einfach auch als Theaterautor tätig, als Regisseur tätig. Er hat sogar ein Theater geleitet. Und nicht nur in Schweden, sondern er hat auch in Mosambik, in Afrika, eine Theatergruppe gegründet. Und seine Stücke sind in Deutschland ja eigentlich nicht so bekannt geworden, weil, glaube ich, einfach dieser Krimi-Autor so im Vordergrund stand. Und seine Stücke sind aber ganz anders als seine Krimis. Also es sind eigentlich, also zumindest Zeit im Dunkeln ist ein sehr feines psychologisches Kammerspiel. Greift zwar durchaus auch Krimi-Elemente aus, also Leben im Untergrund oder auch eine Schlepperbande wird thematisiert. Das sind natürlich Motive, die sich dann in Wallander oder so auch wiederfinden. Aber er hat auch andere Stücke geschrieben, die wirklich ja, Kammerspiele sind, wo Eheprobleme aufgearbeitet werden. Und auch bei Zeit im Dunkeln darf man nicht vergessen, trotz dieses Themas Flüchtlinge ist es auch einfach ein Kammerspiel, das die Beziehung zwischen einem Vater und einer Tochter untersucht. Und insofern auch von diesem zwischenmenschlichen Aspekt ganz bekannt. Ja, warum ist er in Deutschland als Theaterautor nie bekannt geworden? Das ist eigentlich eine gute Frage, weil diese Stücke eigentlich gut geschrieben sind, sind gut gebaute Stücke, sind interessante Figuren, die er geschaffen hat. Also man merkt dann auch an, er hat sich intensiv mit Theater befasst. Man merkt auch an, dass er selber als Theaterregisseur gearbeitet hat, dass er weiß, was er da schreibt und für wen er da schreibt und hat sicherlich auch Schauspieler im Hinterkopf gehabt oder wie gehen Schauspieler mit seinen Texten um. Zeit im Dunkeln wurde in Deutschland schon aufgeführt. Das Stück ist auch schon ein bisschen älter, das darf man auch nicht vergessen, ist 15 Jahre alt. Dass es jetzt natürlich nochmal so eine Aktualität gewinnt, damit konnten wir auch gar nicht rechnen. Die Gründe, warum wir das Stück ausgewählt haben, sind erstmal ganz andere gewesen, das kann ich vielleicht später nochmal erklären. Mein erster Kontakt zu Henning Mankell als Theaterautor war tatsächlich auch über eine Schultheatergruppe, die ein Stück von ihm gespielt hat. Davor wusste ich auch nicht, dass der auch Stücke geschrieben hat. Aber wir haben uns dann ein bisschen eingelesen und haben gerade von der Besetzung her das auch für uns ganz ideal befunden. Das ist ein Zwei-Personen-Stück, wir sind das Zimmertheater. Passt irgendwie wie für Faust aufs Auge.
Da könnt ihr mit euren Ressourcen gut handhaben dann.
Ja, auf jeden Fall. Ja, wobei es auch eine Besonderheit, das Stück ist ja eine Kooperation mit dem Brandenburger Theater. Insofern deshalb, weil die Vaterrolle wird gespielt von Harald Arnold. Der ist vielleicht im einen oder anderen Zimmertheatergänger auch schon bekannt. Er hat schon bei uns Sibirien gespielt und der Theatermacher. Und wieso kommen wir auf Harald Arnold? Harald Arnold ist der Vater von Robert Arnold. Robert Arnold ist Schauspieler bei uns am Zimmertheater und arbeitet auch immer wieder als Regisseur. Und Harald geht dieses Jahr in Rente. Und nachdem Brandenburg aber kein festes Theaterensemble mehr hat, sprich es gibt eigentlich nur noch ihn und eine Kollegin, die da einfach in Festanstellung arbeiten, sucht sich das Theater Brandenburg immer wieder Kooperationspartner, um dann doch noch ein Stück zu machen. Und ja, insofern ist das so ein bisschen auch ein Abschiedsgeschenk vor dem Ruhestand für Harald Arnold. Er hat schon gesagt, er wird weitermachen, auch im Ruhestand. Also er, wie viele Schauspieler, kann er natürlich nicht davon lassen, auf der Bühne zu stehen. Aber insofern Zeit im Dunkeln einfach so als kleine Abschiedsproduktion für ihn. Und natürlich führt dann sein Sohn wieder Regie. Also das ist eine ganz interessante Kombi natürlich, wenn der Vater mit dem Sohn, vor allem eben in der umgekehrten Kombi, dass eben der Vater unter dem Sohn spielt und nicht vielleicht der Sohn unter dem Vater spielt. Das gibt's ja auch immer wieder. Aber da haben wir dann natürlich nach einem Stück gesucht, das für Harald einfach eine gute Rolle bietet. und haben dann Verschiedenes angeguckt und dann ist Robert auf dieses Stück Zeit im Dunkeln aufmerksam geworden und natürlich ist es eine interessante, spannende Thematik mit Flüchtlingen, die im Untergrund leben, aber eben auch dieser Vater-Tochter-Konflikt, der da aufgearbeitet wird, dass er so ein Stück, das einfach viele Aspekte aufgreift und dann haben wir uns dafür entschieden. Und ja, nachdem wir uns dafür entschieden hatten, wurden wir im Sommer auch des Ganzen bewusst, dass das eigentlich viel aktueller ist, als wir vielleicht mal angenommen haben. Natürlich hatten wir schon davor, war ja die Thematik Flüchtlinge und Flucht, vor allem im Nahen Osten, natürlich ein großes Thema. Aber dass es jetzt auch Europa wieder so betreffen könnte oder betreffen wird, damit hatte natürlich keiner gerechnet. Aber insofern sind wir eigentlich auch ganz froh, dass wir jetzt einfach durch Zufall ein Stück bieten können, das diese Thematik wieder aufgreift.
Eure Stückwahl, das war, wie lange ist es her? Anderthalb Jahre schon, dass ihr quasi
so
das dann ausgewählt
So ziemlich ein
habt.
Jahr ungefähr. Also wir entscheiden, wir machen mal unseren Spielplan für die nächste Spielzeit so ja im Frühjahr, also so März, April. Wir sind jetzt auch gerade wieder dabei, die nächste Spielzeit schon zu planen. Und insofern, vor einem Jahr ungefähr und wenn ich mich jetzt so einfach rückerinnere, die große Debatte um Flüchtlinge und Flüchtlingsströme, die ging ja eigentlich erst im Sommer los.
Als dann auch die Migrationsbewegungen noch stärker wurden,
genau.
Noch mehr Boote einfach anlandeten. Theater Brandenburg, wird es dann abgewickelt jetzt mehr oder weniger? Da geht der vorletzte in Rente und...
Nee, so ist es jetzt nicht. Also es ist schon noch ein großer Betrieb. Die haben auch noch eigene Werkstätten und machen auch Eigenproduktionen. Also es ist nicht so, dass die gar nichts mehr rausbringen würden. Allerdings haben sie halt kein festes Ensemble mehr. Die arbeiten nur noch mit Gästen und eben Harald und seine Kollegin sind die einzigen, die noch fest im Ensemble dort sind oder die der Rest des festen Ensembles sind. Das ist eine Entwicklung, die mehrere Theater im Osten durchgemacht haben, dass die festen Ensembles aufgelöst worden sind. Einfach aus Kostengründen ist natürlich sehr schade, weil eigentlich macht das ja auch ein Stadttheater aus, dass es ein festes Ensemble gibt, dass dieses Ensemble zusammenwächst, gemeinsam was auf die Beine stellt. Nichtsdestotrotz macht das Theater Brandenburg Produktionen und Harald spielt nicht nur in Brandenburg, sondern er gastiert dann auch, also gibt dann neben der Koproduktion jetzt mit uns zum Beispiel auch noch andere Koproduktionen. In Potsdam hat er zum Beispiel auch zuletzt gespielt und wird im Sommer auch noch eine Freilichtproduktion machen. Ja, aber der Theaterstandort Brandenburg ist, glaube ich, natürlich auch ein bisschen schwieriger. Das ist anders als natürlich in Tübingen. Also erstmal ist die Stadt, ist eine Stadt, die wie viele Städte nach der Wende einfach einen Bevölkerungsschwund durchgemacht haben, die einfach viele Einwohner verloren hat und die sich, glaube ich, erstmal so das Theaterpublikum wieder erarbeiten muss und dabei ist, sich dieses Theaterpublikum zu erarbeiten. Wir haben jetzt eine neue Schauspieldirektorin, die da auch einen guten Weg geht und insofern, glaube ich, ist es spannend, da mal auch noch hinzugucken, auch wenn Harald vielleicht dann in Rente ist, mal zu gucken, was da jetzt so weiter passiert.
Und die Familie Arnold hinterlässt in Tübingen dann immer deutlichere Fußspuren, Fußabdrücke.
Ja, es ist... ganz lustig, also wie gesagt, Harald ist jetzt gerade eben zu Gast. Davor, Robert Arnold hat ja schon eine Produktion diese Spielzeit gemacht, das war Unter dem Milchwald. Und da hat er schon als Regisseur gearbeitet, also meine ich mit einer Produktion gemacht, nicht als Schauspieler. Und bei dieser Produktion hat seine Tochter assistiert. Also seine Tochter hat irgendwie auch Lust, irgendwas mit Theater zu machen und mal gucken, wie sich die Dynastie Arnold im Theater fortsetzt. Robert hat ja nicht nur eine Tochter, sondern auch noch einen Sohn. Wer weiß, was der noch mal machen wird. Vielleicht wird dann der Sohn von Robert irgendwann mal mit Robert arbeiten. Wir lassen uns überraschen.
Und auch von die Konstellation ist ja doppelt spannend. Zum einen der Vater mit dem Sohn künstlerisch arbeiten und dann die Thematik, dass Tochter und Vater im Stück die Hauptrolle
genau.
sind.
Ja, vor allem auch auf der psychologischen Ebene dieses Stücks geht es ja prinzipiell darum, dass die Tochter versucht, sich vom Vater zu emanzipieren. Sie versucht, die Oberhand zu ergreifen im Untergrund. Der Vater ist unfähig, weiter zu handeln. Er leidet an posttraumatischen Störungen, die durch die Flucht ausgelöst worden sind. Durch den Verlust der Mutter, die auf der Flucht im Mittelmeer ertrunken ist. Der Vater und die Tochter haben sich retten können. Und die Tochter ist eigentlich die Aktive in diesem Duo. Allerdings kommen die aus einer Gesellschaft, die Henning Mankell gar nicht definiert hat. Also es ist nicht klar, aus welchem Land die kommen. Aber es wird sehr schnell klar, die kommen aus einem sehr patriarchalischen System. Also der Vater sollte eigentlich der Führer sein. Er beansprucht auch immer wieder diese Führerrolle und die Tochter zweifelt diese Führerrolle immer mehr an. Und das ist natürlich dann ganz spannend, wenn man diesen Konflikt, der sich da auf der Bühne abspielt, eventuell im Zuschauerraum oder im Probenraum auch hat. Aber so war es gar nicht. Also Robert und Harald, es ist eben nicht die erste Zusammenarbeit der beiden, die wissen, wie der jeweils andere tickt, wie sie miteinander umgehen können. Es ist auch so, als Robert sozusagen den Wunsch hatte, Schauspieler zu werden, da hat ihm auch Harald Hilfestellung gegeben. Also hat gesagt, natürlich, wenn du diesen Wunsch ergreifen möchtest, Schauspieler zu werden, dann mach das. Und hat dann erst das Training mit ihm gemacht. Sie haben auch schon zusammen auf der Bühne gestanden. Allerdings war Robert damals noch Statist und Harald hat gespielt. Jetzt so ein Stück, wo die beiden als Schauspieler agieren, das hatten wir noch nicht, aber nachdem Harald ja weitermachen möchte, kann es ja vielleicht noch kommen.
Und kam da in der Probenphase vielleicht nicht auch mal die ein oder anderen Interna oder greift man da nicht zurück auf den eigenen Erfahrungsschatz, auf die eigene Abnabelung sozusagen des Sohnes vom Vater? Kamen da solche Sachen mal zur Sprache?
Also zumindest nicht auf Proben, auf denen ich anwesend war. Und ich habe nichts dementsprechend mitgekriegt. Aber natürlich arbeitet jeder Schauspieler natürlich mit dem Erfahrungsschatz, den er gemacht hat. Genauso wie jeder Regisseur mit dem Erfahrungsschatz arbeitet, den er gemacht hat. Ich kann es jetzt weder bestätigen noch verneinen. Ich kann es wahrscheinlich nur andeutungsweise so sagen, klar arbeitet diese Vater-Sohn-Beziehung da sicherlich auch mit und gibt natürlich Vorlagen auch, sich mit dem Stück und dem Inhalt dieses Stückes zu befassen. Aber ich glaube auch, das sind beide professionell genug, um das eben nicht zum Beispiel als Therapiestunde zu nutzen, um ihre eigenen Konflikte nochmal aufzuarbeiten. Ich meine, das gibt es durchaus auch im Theater manchmal, bei manchen Produktionen, dass dann plötzlich sich Konflikte auftun und die dann verhandelt, behandelt werden müssen, die eigentlich erstmal gar nichts mit dem Stück zu tun haben, sondern dass dann plötzlich irgendwelche verschütteten Erinnerungen aufbrechen. Da ist es dann natürlich angesagt, behutsam vorzugehen. Aber auf dem Bereich sind die beiden jetzt ganz professionell vorgegangen und haben allein über die schauspielerischen Erfahrungen miteinander gearbeitet.
Ja, man muss ja auch aufpassen, man ist nicht alles vergleichbar. Die Migration vom Brandenburg nach Tübingen ist nicht zu vergleichen mit der Fahrt übers Meer, der lebensgefährlichen.
Genau, und natürlich haben wir alle natürlich auch, also das gesamte Team, haben natürlich keine solchen Fluchterfahrungen gemacht, also keiner von uns. Da war es natürlich schon auch wichtig, sozusagen sich noch zusätzlich zu informieren. Wir haben dann Dokumentationen zum Beispiel angeguckt über das Thema, haben uns versucht auch mit Asylsuchenden in Verbindung zu setzen. Also bei uns im Zimmertheater ist es zum Beispiel so, wir haben eine Aushilfskraft, die aus Gambia kommt und einfach sozusagen jetzt bei uns immer wieder aushilfsmäßig tätig ist. Und klar ist es dann natürlich gut, wenn man auch jemanden so hat, den man dann auch mal fragen kann, wie war es für ihn zum Beispiel oder was hat ihn dazu bewogen, erstmal seine Heimat zu verlassen, nach Europa zu kommen. Denn die Gründe, die das Stück anspricht, die bleiben auch so ein bisschen, es wird nicht so detailliert darüber gesprochen. Es liegt, glaube ich, einfach daran, dass beide Figuren mit diesem Trauma, das sie während der Flucht erlebt haben, gar nicht so gut umgehen können und deswegen sich auch ein bisschen scheuen, glaube ich, über die Gründe zu sprechen. Was wir so erfahren ist, dass die beiden aus einem Land kommen, in dem wohl ja ein Präsident herrscht, der wohl sehr autoritär ist. Es wird von einem Minister berichtet, der einen Journalisten gefoltert hat. Der Vater, des Stückes war wohl in der Gewerkschaft tätig und war deswegen wohl auch Ziel politischer Anfeindungen oder körperlicher Anfeindungen aufgrund seiner politischen Aktion. Und das hat die Familie eben dazu bewogen, das Land zu verlassen. Und zu dieser Familie gehörte ursprünglich eben noch eine Mutter mit dazu. Es waren eigentlich ursprünglich 3 Personen. Und die Mutter ist trotz ihrer Abwesenheit doch immer wieder anwesend, denn eigentlich versuchen beide, also sowohl Vater als auch Tochter, mit dem Verlust der Mutter umzugehen. Und das schafft auch ganz spannende Bilder, weil der Vater zum Beispiel immer wieder das Bild der Mutter in die Tochter projiziert und die Tochter dann auf der anderen Seite auch diesen das aufgreift, dass eben der Vater immer wieder sie als Mutter ansieht und sie versucht dann ihren Vater sozusagen über die Schiene zu kriegen, weil sie vielleicht anders nicht mehr an ihn rankommt, weil der Vater viel zu viel Schutzwelle um sich herum gebaut hat, um mit dem Tod der Mutter fertig zu werden. Wie gesagt, die ist auf der Flucht ertrunken im Mittelmeer. Es wird im Stück auch geschildert, sie waren mit einem Boot unterwegs, das eben leck war und deswegen untergegangen ist. Die Tochter hat dann den Vater gerettet. Die sind bei Gibraltar über das Mittelmeer, also diesem schmalen Streifen zwischen Spanien und Afrika. Und die Tochter konnte dann den Vater noch eben an Land ziehen und wirft ihm aber dann vor, dass er eben nicht die Mutter festgehalten hätte. Das wird auch gar nicht geklärt, ob es wirklich so war, aber so sieht die Tochter den Verlust der Mutter. Der Vater hätte die Mutter nicht festgehalten und deswegen ist die Mutter ertrunken.
Beide haben ja da dann auch wahrscheinlich nicht genug Raum, mit ihrer Trauer auch umzugehen. Oder man hat ja auch, wenn der Körper fehlt, es gibt keinen Ort, es gibt kein Grab. Das ist ja auch, die Trauer ist ja auch essentiell immer.
Genau, auch das wird in einem Stück thematisiert. Ganz am Anfang geht es darum, dass die Zeitung immer durchforstet wird nach Meldungen, ob ertrunkene Flüchtlinge irgendwo gefunden worden sind. Und dann ist natürlich die Enttäuschung umso größer, dass eben keine Frau zum Beispiel unter den angeschwemmten Leichen war, weil sie natürlich diese Sehnsucht haben zu wissen, wo ist der Körper der Mutter? Liegt er auf dem Meeresgrund? Ist er irgendwo angespült worden? Was ist mit diesem Körper passiert? Zudem, du hast gerade angesprochen, der Ort zum Trauern fehlt, das Grab oder ähnliches. Es ist auch nicht nur so, dass der Ort zum Trauern in diesem Stück von Henning Mankell fehlt, sondern überhaupt ein Ort des Ankommens fehlt. Denn die beiden leben in einer Wohnung, deswegen auch Zeit im Dunkeln. In einer Wohnung, in der sie eben im Untergrund leben, sich versteckt halten. Die Tochter verlässt zwar immer wieder die Wohnung, um Einkäufe zu erledigen, aber der Vater zum Beispiel verlässt diese Wohnung überhaupt nicht. Und auf der anderen Seite ist diese Wohnung natürlich ein fremder Ort, eine Wohnung, die sie nicht kennen. Das ist nicht ihre Wohnung, sondern es ist eine Wohnung, wo sie von den Schleppern sozusagen abgeladen worden sind. Und auch sich in diesem fremden Ort zurechtzufinden, in diesem neuen Land zurechtzufinden, das ist was die Tochter zum Beispiel umtreibt. Die ist diejenige, die das Haus verlässt, die sich um die Einkäufe kümmert, die aber dann zurückkommt und sagt, die Menschen schauen mich hier so komisch an oder ich weiß nicht, warum die Menschen hier so laut sind oder warum die Menschen ohne Blick über die Straße gehen oder ohne den anderen wahrzunehmen. Das sind natürlich alles Erfahrungen, die auch diese Haltlosigkeit dieser beiden zum Ausdruck bringen. Und dann natürlich diese Wohnung, die sie einerseits eben nicht verlassen können, aus der Angst aufgegriffen zu werden, weil sie eben keine Papiere haben. Sie warten da auf die Papiere, die Schlepper haben ihnen zugesagt, sie würden ihnen Papiere bringen, aber das entpuppt sich natürlich nach und nach auch als Illusion. Also natürlich wird kein Schlepper dann noch denen Papiere bringen. Das die Aufgabe des Schleppers ist, die nach Europa zu bringen und irgendwo abzusetzen. Und dann, ja, sind die eigentlich ihrem Schicksal überlassen. Und erstmal müssen die beiden begreifen, dass sie jetzt ihrem Schicksal überlassen sind und wie sie mit diesem Schicksal umgehen müssen und worin auch einfach jetzt der neue Anfang liegt. Das wird der Tochter wahrscheinlich wesentlich früher klarer als dem Vater, weil der Vater natürlich vor dem Problem steht, nicht nur einen Verlust erlebt zu haben, er hat auch seine Autorität verloren. Er hat das verloren, was ihn ausmacht, seine Arbeit in der Gewerkschaft. Er hat aber auch seinen Beruf natürlich, den er nicht mehr ausüben kann. Er ist eigentlich Tischler, Handwerker. Er ist in dieser Wohnung jetzt zum Nichtstun verurteilt. Er liest Zeitung oder putzt Schuhe. Also er sucht irgendwelche Aktionen, um irgendwie seinen Tag zu beschäftigen. Auf der anderen Seite bleibt natürlich ganz viel Raum für ihn zu denken, nachzudenken. Und dieser Raum, der eben da eigentlich Positives bieten würde, also nach einem Neuanfang zu suchen, den füllt er allerdings eben mit Erinnerungen auf und mit negativen Gefühlen eben. Und das führt dazu, dass er auch diese Wohnung gar nicht mehr verlassen kann, weil er so in seiner Welt gefangen ist, auch so in seiner Psyche gefangen ist, dass er gar keine Chance hat, rauszugehen. Die Tochter versucht ihn immer wieder zu motivieren, auch mal rauszugehen. Sagt, du musst rausgehen, du musst dich jetzt mit dem neuen Land, mit der neuen Situation befassen. Stattdessen flüchtet sich der Vater in Tagträume und sagt, wenn wir unsere Papiere dann letztendlich mal bekommen, dann gehen wir nach Kanada oder Australien. Was natürlich noch vollkommen utopisch ist, weil sie jetzt gerade in Europa angekommen sind, eigentlich kein Geld haben. Also sie haben so ein bisschen Geld gerettet, aber dieses Geld geht auch nach und nach zur Neige, denn von irgendwas müssen sie ja leben, also müssen Lebensmittel einkaufen. Und trotz allem hat er diese Perspektive, in ein anderes Land noch zu gehen, das eben nicht Europa ist. Warum es gerade Kanada und Australien sind, die da thematisiert werden, das ist auch so ein Rätsel, das wir uns auch gefragt haben, weil Kanada, ja, vielleicht Kanada einfach als Ort, der so ein bisschen noch den American Dream verkörpert, so eine, ich nenne es jetzt mal abgespeckte Variante des American Dream. Aber Australien ist ja irgendwie sowas, wo wir uns im Team gefragt haben, warum will er nach Australien? Was zieht ihn nach Australien? Und wir haben keine wirklich logische Antwort drauf gefunden. Vielleicht gibt es die auch gar nicht. Vielleicht ist es einfach so, dass es ein Tagtraum ist und Träume manchmal ja nicht zu ergründen sind oder zu erklären sind.
Ja, ganz starkes Getriebensein vielleicht auch, oder diese, ja, verdeutlicht diese Entwurzelung, auch diese Heimatlosigkeit kommt da ja sehr deutlich irgendwie dann raus. Ne?
Genau, also diese Suche nach im irgendwo wieder Fuß zu fassen, und vielleicht ist das auch der Grund, warum man sich so ferne Länder aussucht, weil ich meine, zwischen Europa und Kanada ist ein Ozean dazwischen, zwischen Europa und Australien sind Ozeane dazwischen, je nachdem von welcher Seite man aus denkt. Vielleicht ist diese Sehnsucht, in einem fernen Land neu anfangen zu können, sehr groß, aber diese Sehnsucht blockiert natürlich auch die Möglichkeit, jetzt in Europa ein neues Leben zu beginnen.
Im Endeffekt bräuchte er psychologische Hilfe, die seine Tochter nicht zu leisten imstande ist.
Ja, die kann seine Tochter auch gar nicht leisten, weil natürlich seine Tochter eigentlich genau dieselben Konflikte durchlebt. Und das ist ja das Wichtige dabei, dass die Tochter ja auch einen Verlust erlebt hat, den Verlust der Mutter, den Verlust der Heimat, den Verlust sicherlich von Freunden, den Verlust von vielleicht ihrer Schulbildung. Es bleibt so ein bisschen offen, wie alt die Tochter ist. Es wird eine Erinnerung genannt, da wird ein Schal thematisiert, den die Tochter zum 17. Geburtstag bekommen hat. Mehr erfahren wir aber eigentlich auch nicht. Also das heißt, die Tochter wird wahrscheinlich so um die 20, 25 sein. Vielleicht hat sie ein Studium angefangen und musste dieses Studium aufgeben durch die Flucht. Oder sie hatte vielleicht auch gar nicht die Möglichkeit zu studieren, weil eben der Vater in der Gewerkschaft ist. Letztendlich ist es einfach so, die Tochter, dadurch, dass sie nach draußen geht, sieht sie natürlich die Welt um sie herum, kann diese Welt wahrnehmen und kann sich eher mit dieser Welt, dieser neuen Welt befassen. Natürlich ist diese Welt auch für sie irritierend, das habe ich ja vorhin genannt, dass sie nach Hause kommt und vom Außen berichtet. Aber dass sie erstmal natürlich die Möglichkeit hat, diese Welt wahrzunehmen, beziehungsweise sich selbst die Möglichkeit geschafft, diese Welt wahrzunehmen. Es ist ja ihr Entschluss, nach draußen zu gehen, einzukaufen, sich eben nicht in der Wohnung zu verstecken. Das ist natürlich schon ein erster Schritt, sich auch mit der Lage zu befassen. Und sie versucht das natürlich schon dem Vater klarzumachen. Aber wie du gerade eben gesagt hast, die therapeutische Hilfe, also erstmal diese Schutzwelle, die der Vater um sich herum aufgebaut hat, niederzulegen und an eigentlich ja das Trauma ranzukommen, über dieses Trauma zu sprechen, das kann sie natürlich nicht leisten. Und vielleicht eben auch aus Selbstschutz nicht leisten.
Sie bräuchte selber Hilfe. Gibt's da? Da ist aber auch nichts, was da so ein bisschen, wo so eine Hand käme im Stück. Die sind wirklich auf sich selber zurückgeworfen.
Das ist die Grundannahme, die Henning Mankell in diesem Stück macht, dass die wirklich eben auf sich selbst gestellt sind. Henning Mankell hat ja selber politisch sehr viel gearbeitet, auch im Bereich was Flüchtlingsproblematik angeht. Er hat sich auch noch kurz vor seinem Tod in einem Interview über die aktuelle Situation in Europa geäußert. Er hat die Position aufgegriffen, dass man eben die Grenzen nicht schließen sollte, dass man die Menschen reinlassen soll, aber eben nicht nur reinlassen soll, sondern sich mit den Menschen befassen soll, weil er, glaube ich, durch seine Arbeit auch in Afrika, wo er eben ein Theaterensemble gegründet hat, einfach auch damit konfrontiert war, dass eben die Menschen, die zur Flucht gezwungen worden sind oder die entschlossen haben, sich entschlossen haben zu fliehen, dass dann natürlich die Gründe nicht nur einfach wirtschaftliche Not sind, sondern eben oft auch persönliche Erlebnisse, persönliche Traumata. Und das war ihm, glaube ich, in seiner Arbeit auch ganz, ganz wichtig, also in seiner Theaterarbeit. Er hat er auch bis zum Ende seines Lebens immer wechselweise in Schweden und in Mosambik gelebt. Also er hat wirklich so immer wieder Monate dort verbracht, sich dort mit den Menschen auseinandergesetzt. Das ist auch was, was vielleicht auch ein bisschen Einfluss gefunden hat in seine Krimis dann letztendlich, weil dort gibt es ja immer wieder auch vergleichbare Situationen. Also okay, es gibt Situationen, die spielen rein in Schweden oder sowas, aber dort wird ja auch immer wieder die Flüchtlingsproblematik oder die Problematik des sich Fremdfühlens, des Neuanfangs, des Ankommens aufgegriffen. Und das ist sicher ein Thema, das ihn sehr stark beschäftigt hat.
Plus Kritik an den gesellschaftlichen Verhältnissen, den Umgang dann mit den Angekommenen. Und da hat ja Schweden aber schon immer eine Vorreiterrolle ein bisschen auch gehabt.
Das auf jeden Fall. Und das ist sicherlich auch ein bisschen Ergebnis, würde ich mal behaupten, seiner Arbeit auch. Also er hat eine ganze Reihe von Leuten einfach auch mit angeführt, die diese Thematik einfach auch offen angehen und sich offen mit der gesellschaftskritischen Thematik und dem Öffnen der Gesellschaft auseinandersetzen, die diese Öffnung anregen. Insofern kann man da, glaube ich, auch durchaus von einem sehr politischen Autor sprechen. Auch das ist vielleicht etwas, was in Deutschland gar nicht so bekannt ist, dass er eben durchaus auch ein politischer, moralischer Autor war. Das ist das vielleicht, was uns auch ein bisschen vielleicht irritiert, wenn man dann so ein Stück von ihm auch liest, wie eben Zeit im Dunkeln, weil wir eben gar nicht wissen, dass er eben auch gesellschaftskritische, moralische, politische Forderungen in seiner Arbeit als Schriftsteller geleistet hat und uns das vielleicht in dem Moment irritiert, weil wir einfach nur den Krimi-Autor vor uns sehen. Aber mal ganz zurück nochmal zu deiner Ausgangsfrage mit diesem, dass es in dem Stück eben keine Hand von außen gibt. Ich glaube, das liegt einfach daran, dass sie diese Hand von außen am Anfang auch gar nicht suchen, weil sie eben zu sehr noch mit sich selbst beschäftigt sind. Letztendlich, glaube ich, erkennt aber die Tochter dann am Ende, dass sie eben diesen Schritt machen müssen, nach außen gehen müssen, um dort Hilfe für sich suchen zu müssen. Und dass es da eventuell die Möglichkeit gibt, dass Hilfe im Raum steht, das wird am Ende schon sehr deutlich gemacht. Nur eben, bis sie diesen Schritt gehen, sich eben auch nach draußen zu wenden, das erzählt auch das Stück und die Geschichte dieses Stückes. Also es gibt durchaus ein versöhnliches und leicht hoffnungsvolles Ende bei aller Schwere, die diese Thematik mit sich bringt.
Auch da könnte ein Freundeskreis Asyl irgendwo vielleicht Hilfe anbieten.
Auf jeden Fall. Also, oder auch am Ende einfach auch vielleicht nur erstmal dieser Weg zu einer staatlichen Stelle, eben zu sagen, wir sind Flüchtlinge aus. Bitte registriert uns auch erstmal oder bitte registriert auch erstmal nur, dass wir angekommen sind. Das geht auch gar nicht. Dass sie Hilfe in Anspruch nehmen wollen, also finanzielle Hilfe oder ähnliches, sondern letztendlich geht es nur darum, dadurch, dass die beiden in dieser Wohnung, in dieser Abgeschlossenheit eigentlich ihre eigene Identität verloren haben, geht es am Ende darum, auch wieder wahrgenommen zu werden, als Mensch wahrgenommen zu werden und sich hinstellen zu können und sagen zu können, hier bin ich und ich bin wer, ich bin etwas.
Da ist das Licht am Ende des Tunnels dann zu sehen und die Zeit im Dunkeln ist vielleicht dann doch absehbar. Zeit im Dunkeln. Premiere ist am Samstag, 5. März. Da ist wahrscheinlich schon ausverkauft.
Die ist leider schon ausverkauft, Premieren. Wir haben ja nicht so viele Zuschauerplätze, wir sind ja nur das Zimmertheater. Aber gleich nächste Woche, Mittwoch, Donnerstag, gibt es die nächsten Vorstellungen.
9. und 10. März.
Genau.
Dunkeln, wir haben gerade das Lied dazu gehört, das ist ja schon auch ein starkes Bild einfach auch, ne? Man kann es psychologisch, man kann es aber auch über eine Zeit, ne? Dunkle Zeiten und so weiter sehen, ne? Wie siehst du das?
Naja, also in diesem Titel steckt ganz viel drinnen, also es geht natürlich um die Zeit, die die beiden natürlich in dieser Wohnung verbringen, die Wohnung oder Licht und Dunkelheit spielt eine große Rolle auch in diesem Stück. Es sind Szenen, die vor allem abends, nachts spielen. Es geht auch ganz viel um Schlaflosigkeit, um in der Schlaflosigkeit miteinander zu sprechen. Dann natürlich auch sozusagen diese Dunkelheit, die die beiden während der Flucht erlebt haben, das Eingesperrtsein in einen Lastwagen, das Eingesperrtsein in das Unterdeck eines Schiffes. Das sind alles natürlich dunkle Orte. Und ja, das Zeitliche vielleicht eben am Schluss, eben dieser Hoffnungsschimmer, der da aufblitzt, dass eben vielleicht diese Zeit im Dunkeln doch ein Ende hat, dass da Licht am Ende des Tunnels, wie man so schön sagt, erscheinen könnte. Oder auch, dass vielleicht das Dunkle zwischen den beiden auch aufgelöst wird, dass eben Vater und Tochter zu einer neuen Form von Beziehung finden, dass eben die Schwere, die Traumata irgendwann hinter sich gelassen werden können, das Dunkle, das die Seele irgendwie bedrückt, verarbeitet werden kann. Insofern auch im Stück, nicht nur, dass es die Szenen oft nachts spielen und so, auch da spielt Licht und Dunkeln immer eine große Rolle. Also es wird auch ganz oft thematisiert, mach bitte das Licht an oder mach bitte das Licht aus. Es ist oft gekoppelt dann auch an emotionale Zustände, auch eben, wann will ich meine Emotionen zeigen oder wann bin ich nicht bereit, meine Emotionen zu zeigen. Und es gibt einen Moment, da bricht auch Licht von außen herein. Und das ist aber jetzt kein künstliches Licht, sondern ein natürliches Licht, nämlich der Mond, der in das Zimmer scheint und da von außen plötzlich auch ein bisschen Helligkeit reinbringt. Und vielleicht eben auch der Mond so ein bisschen als Sehnsuchtsmotiv, dass eben der Mond so die Sehnsucht des Menschen auf dem Mond zu landen, die wir ja in den 60er Jahren eben hatten, oder dieses Streben eben ins All zu kommen, aber eben auch der Mond eben als Sinnbild für Traum, für Sehnsüchte. Nicht zu Unrecht werden viele so Sehnsuchtsstücke spielen ja oft nachts und oft spielt darin der Mond einfach eine Rolle. Ich glaube, weil wir einfach mit dem Mond ganz viel Sehnsucht auch assoziieren und auch natürlich in dem Auf- und Abnehmen des Mondes natürlich auch sozusagen, mal ist ein Wunsch stärker, mal ist er weniger stark.
Wie setzt ihr das Thema Licht und Dunkelheit dann eben auf der Bühne auch um und wie ist da der Einsatz?
Also Robert ist jemand, der Regisseur Robert Arnold ist jemand, der sehr stark über abstrakte Bilder arbeitet, abstrakte Bühnenbilder auch oft arbeitet, bei dem aber Licht immer eine ganz wichtige Rolle spielt. Das sind Räume, die er auch mit dem Licht schafft. Manchmal sind das Quadrate auf der Bühne, die dann die Isolation der einzelnen Spieler zum Ausdruck bringen. Es sind aber auch, wo die Spielfläche ist ein schräges Trapez, das im Raum steht, also ein Trapez, das eben vorne niedriger ist als hinten, so dass eben auch diese Haltlosigkeit der beiden Spieler verdeutlicht wird, dass entweder diese Spielfläche voll erleuchtet ist oder komplett dunkel ist. Es wird auch mit natürlichem Licht gearbeitet, das heißt, es gibt einmal Feuer auf der Bühne, oder nicht nur einmal, sondern es gibt so ein paar Stellen, wo Feuer auf der Bühne eine Rolle spielt. Und letztendlich auch einfach, das Bühnenbild ist so konzipiert, dass es im Prinzip wie eine Insel im Licht auch wiederum schwimmt. Das ist ganz dezent angedeutet. Ich möchte auch gar nicht zu viel jetzt verraten. Man möchte ja den Zuhörer hier im Radio auch noch ein bisschen neugierig machen, sich das Stück anzuschauen. Aber ja, insofern, Licht-Dunkel spielt eine große Rolle, nicht nur inhaltlich in dem Stück, sondern auch in der Inszenierung des Zimmertheaters.
Wie stellt ihr einen Mond dar? Da wird darüber nur geredet.
Über den Mond wird erstmal nur geredet. Es gibt eine Lichtstimmung, die diesen Mond zum Ausdruck bringt. Aber wir haben jetzt im Hintergrund keinen großen Mond oder sowas aufgehangen. Allerdings haben wir einen sehr schönen Sternenhimmel im Hintergrund, der vielleicht auch so ein bisschen diese Sehnsucht zum Ausdruck bringt. Es sieht sehr, sehr schön aus. Mehr kann ich eigentlich gar nicht dazu sagen, als dass es wirklich schön aussieht.
Es funkelt.
Es funkelt, genau.
Du hast gesagt, ein Trapez als Bühnenplattform steht genau. Für den Raum eben und die Haltlosigkeit. Was habt ihr den Personen, den Schauspielern angezogen? Wie sind die Kostüme?
Die Kostüme sind eigentlich Alltagskostüme. Also es sind Sachen, die wir genauso tragen könnten. Also der Vater ist vielleicht noch so ein bisschen ein Relikt aus einer Zeit, wo noch ein bisschen anderer Schick herrschte. Das heißt, er hat ein Hemd und ein Sakko an, aber so einen älteren Herrn könnte man durchaus auch noch auf der Straße treffen. Und die Tochter ist einfach ja wie eine 20, 25-Jährige angezogen. Also wir wollten auch bewusst keinen Verweis irgendwie auf mögliche Flüchtlinge oder mögliche andere Kulturen oder sowas haben, sondern eigentlich geht es auch darum, dass diese zwei Menschen, die da bei uns auf der Bühne stehen und uns ein Schicksal oder ein mögliches Schicksal von Flüchtlingen schildern, genauso gut Menschen von hier sein könnten. Dass eben ja einfach da der Zugriff, den auch der Zuschauer dann hat, wenn er diese beiden Menschen sieht, einfach sagt, okay, die könnten auch nebenan wohnen bei mir, so wie die angezogen sind, so wie die sich verhalten und so wie die aussehen. Also wir wollten ja auch keine Blackfacing oder sonst was, also oder auch kein, wir wollten denen auch keine Herkunft aus Syrien oder sonstigen Ländern des Nahen Ostens bieten, sondern es sollte einfach keine Behauptung aufgestellt werden, dass wir jetzt hier sozusagen Flüchtlinge nachspielen, sondern wir haben zwei deutsche Schauspieler, die einfach dieses Stück spielen. Und das Stück erzählt genug Spannendes und Faszinierendes und auch Problematisches, wo jeder von uns, glaube ich, sich damit befassen kann und darüber hinaus natürlich speziell noch im Bereich der Flüchtlingsproblematik erzählt dieses Stück einfach so viel, dass wir diese zusätzliche Behauptung gar nicht aufstellen mussten.
Dass man auch nicht in eine interkulturelle Klischeefalle tappt?
Die Gefahr besteht natürlich auch immer bei so einer Thematik. Nee, auch das war uns natürlich bewusst am Anfang, dass die Gefahr dieser Thematik besteht, dass man dann natürlich auch in Klischees zurückfallen könnte, Klischees aufgreifen könnte. Deswegen aber vielleicht auch eben diese abstrakte Lösung der abstrakte Zugriff, den Regisseur Robert Arnold, der auch die Bühne entworfen hat, da gewählt hat, dass einfach auch eben es ein Ort bleiben sollte, der eben überall und nirgends sein könnte.
Spielen irgendwelche Gegenstände eine Rolle?
Es gibt ein paar Requisiten. Haare spielen eine extreme Rolle, aber mehr verrate ich dazu jetzt nicht. Wir haben auch den Raum sehr minimal ausgestattet. Also es ist kein voll möbliertes Zimmer, sondern es ist diese Spielfläche mit einem Stuhl. Es gibt ein paar Requisiten wie eben Haare, Zeitungen, vor allem aber auch Kleidungsstücke, die oftmals in mehreren Schichten manchmal getragen wird und je nachdem, welche Schicht man ablegt, auch einfach einen Zustand, auf einen Zustand der Figur verweisen kann. Es gibt was zu essen auf der Bühne, auch das, denn das Essen wird ja auch in einem Stück thematisiert. Es geht ja eben auch darum, dass eben sozusagen die ganz alltäglichen Probleme im Raum stehen. Eben das Geld geht zur Neige, wie sollen wir Lebensmittel bezahlen, sollen wir nicht unsere Lebensmittel rationieren. Es wird zum Beispiel thematisiert, ob man jetzt zum Beispiel den Fisch, den man hat, noch eventuell nicht für den nächsten Tag aufhebt, ob man sich heute einfach mit Reis begnügt. Und das sind natürlich Probleme, die auch auf diese Situation der beiden verweisen, dass sie eben ja keine Hilfe von außen momentan zu erwarten haben, solange sie nicht bereit sind, nach außen zu gehen und sich dieser Hilfe zu stellen.
Die einzigen anderen Personen, die Erwähnung finden, auch außer den beiden, sind die Schlepper. Mehr oder weniger, oder?
Nee, also die Mutter natürlich
die Mutter,
noch,
klar.
Die Mutter, die ertrunken ist. Und es werden noch einzelne Schicksale von anderen Flüchtlingen kurz thematisiert. Also Menschen, die mit ihnen unterwegs waren, ein Mann, der auf der Flucht dann verstorben ist, ein junger Mann, der dann vom Lastwagen gesprungen ist, um sein Glück ohne die Schlepper zu versuchen, aber auch sozusagen die Umgebung, also die Tochter berichtet davon eben auch, wie sie von der Umgebung beobachtet wird, also wie die Menschen des Landes, in dem sie gestrandet sind, auf sie reagiert. Das Land ist eben auch ein namenloses Land, es ist irgendwo in Europa, also es könnte Schweden sein, es könnte Deutschland sein, es könnte aber auch Spanien sein oder Griechenland oder Italien, wir wissen es nicht, also wo dieses Stück genau spielt. Aber ich denke, dadurch, dass man immer auch wieder einen ganz kurzen Verweis auf das Außen hat, bekommt das Stück natürlich auch nochmal so ein etwas, das Außen sind natürlich auch die Zuschauer, die diese Situation beobachten. Und diese Situation kann man eben beobachten als intensives Kammerspiel, aber eben auch eben mit durchaus politischen und gesellschaftskritischen Aspekten.
Genau, und wenn man das dann weiterdenkt, dann kann man natürlich das nicht aus dem Kontext, aus dem aktuellen, aus unserem Kontext auch herauslösen, sondern muss da ja auch irgendeine Haltung oder eine Stellung dazu beziehen. Habt ihr da als Theater, als Zimmertheater auch noch irgendwie was zum Andocken oder macht ihr, ihr habt ja manchmal dann auch schon so ja Rahmenprogramm zu einem Stück gehabt, gibt's da in dem Fall?
Wir haben jetzt im Vorfeld natürlich in der Vorbereitungszeit viel den Kontakt gesucht zum Beispiel zum Asylcafé oder zum Asylzentrum heißt das in der Neckarhalde. Es ist auch so, dass mittlerweile auch einzelne Mitarbeiter des Zimmertheaters sich ganz gut in diesem Bereich engagieren und wir insofern das Ganze natürlich aufgreifen wollen, indem wir möglichst häufig nach diesem Stück auch Publikumsgespräche anbieten, wo wir dann auch immer wieder versuchen wollen, einfach auch einen Gast, der zum Beispiel mehr zum Thema Flüchtlinge sagen kann, einladen werden oder zum Beispiel auch mal eben vielleicht unseren Mitarbeiter, unsere Aushilfskraft einfach dazu bitten, damit er auch nochmal so ein anderes persönliches Schicksal schildert, einfach damit man einfach auch mit den Zuschauern, mit unserem Publikum einfach in Dialog über diese Thematik kommt und auch vielleicht die Zuschauer dadurch ein bisschen auf die Möglichkeit hinweist, dass man vielleicht selber auch was tun kann, wenn man das möchte. Natürlich kann man niemanden dazu zwingen, aber einfach, dass man vorstellt, was für Möglichkeiten gibt es auch in Tübingen, dazu helfen. Insofern wird das vor allem eben nach den Vorstellungen in Publikumsgesprächen dann stattfinden. Also wir wollen jetzt auch nicht, weil der Abend an sich schwer genug ist, also wenn man da jetzt noch irgendwie davor einen Vortrag machen würde und dieses Thema aufgreifen würde und dann noch dieses Stück spielen würde, glaube ich, würde der Zuschauer eher mit Abschottung reagieren, weil er einfach zu viel Information oder zu viel Belastung auf einmal erfährt. Insofern lieber im Anschluss, nach dem Stück, da man einfach dann diese intensive Schauspielerfahrung durchgemacht hat, auch das intensive Spiel der beiden Schauspieler gesehen hat, die natürlich eine solche Problematik zum Ausdruck bringen. Und dann, glaube ich, einfach auch das gegenseitige Austauschen einfach eine ganz andere Form bietet, sich dieser Thematik zu nähern. Und das ist, glaube ich, auch unser wichtiger Auftrag, unser gesellschaftlicher Auftrag als Theater, dass man eben auch eben mal schwierige Themen anspricht oder Problemthemen unserer Zeit anspricht. Wie gesagt, es war ganz ursprünglich mal gar nicht so geplant. Wir sind da jetzt, wie gesagt, selber ein bisschen überrollt worden, dass das solche Ausmaße angenommen hat, dass dieses Thema eine solche Bedeutung in unserer Gesellschaft, in unserer Politik bekommen hat. Verkehrt ist es natürlich nicht, dass wir jetzt gerade so ein Stück auf dem Spielplan stehen haben. Und ja, jetzt habe ich immer die Schwere dieses Stücks betont. Das ist, auf der anderen Seite, es hat auch seine heiteren Momente, seine Momente, wo man auch mal träumen kann, wo man davon schweben kann, wo man sich dann sehr gut auch mit diesen Figuren identifizieren kann, weil bei allen Aspekten von Flucht und Traumabewältigung diese Figuren natürlich auch ganz alltägliche Sachen vorantreiben, die uns auch vorantreiben. Sehnsucht nach Nähe, nach Geborgenheit, wo man Nähe finden kann, wo man einen Ersatz für Nähe finden kann. Also Vater und Tochter sind da auf sich allein gestellt, sie greifen dann natürlich, müssen mit der erzwungenen Nähe umgehen, auf der anderen Seite natürlich auch mit der Nähe, die ihr Vater-Tochter-Verhältnis sowieso mit sich mitbringt. Und das können wir, glaube ich, alle auf uns selber auch projizieren und da für uns auch andocken. Und gibt dann durchaus auch Momente, wo man sich in so eine Heimeligkeit auch flüchten kann, wo man das fälschlicherweise vielleicht als eine ganz intensive Form des Zusammenlebens idealisieren könnte. Natürlich wird das sehr schnell gebrochen, aber diese Sehnsucht eben auch nach festen Bezugspunkten im Leben, das ist, glaube ich, was für uns alle.
Da flüchten wir dann selber gerne mal ins Heimelige.
Ja. Genau, das sind, eben. Ja.
Das sind unsere Vergleiche. Ich würde gerne nochmal das Politische auch nicht außer Acht lassen. Mhm. Wir haben in Tübingen eine besondere Situation vielleicht auch, ne? Aber wenn man sich jetzt umguckt, auch Wahlkampf und im Land und auch im Osten, was das die Unterkünfte brennen, das, was hier für Stimmungen herrschen, wie geht's dir, wie geht's euch dabei, wenn ihr ja einfach da auch euch weiter umguckt, nur als jetzt auf künstlerische und
natürlich haben uns diese Aspekte auch beschäftigt und eben weit über Tübingen hinaus natürlich. Und wir haben uns natürlich auch mit der allgemeinen Situation in Deutschland befasst, nicht nur im Osten. Auch das ist uns während unserer Arbeit an diesem Stück einfach auch sehr bewusst geworden, wie weit rechtsextremes Gedankengut oder ausländerfeindliches Gedankengut, wie man es auch immer bezeichnen möchte, auch in unserer Region einfach Fuß gefasst hat, wie rasant sich manche Ideen verbreiten könnte. Das ist natürlich ein Vorgang, der einerseits erschreckend ist, auf der anderen Seite natürlich, glaube ich, auch bei in bestimmten Situationen nachvollziehbar ist. Aber jetzt geht es natürlich für uns auch darum, eben das Thema zur Diskussion zu bringen, aufzugreifen, eben unterschiedliche Sichtweisen zusammenzubringen. Und wenn wir nach Osten, in den Osten rüber gucken, dann ist, haben wir da auch einfach einen ganz klaren Bezug. Robert und Harald kommen aus dem Osten, also aus Robert ist noch in der ehemaligen DDR geboren, die haben ihr ganzes Leben da auch verbracht. Also Harald lebt ja bis heute in Brandenburg, also im Osten von Deutschland. Und dadurch haben wir natürlich auch noch, was den Aspekt angeht, einen ganz anderen Zugang. Also wir haben sehr viel darüber diskutiert und haben uns versucht, auch unsere persönlichen Meinungen und Bilder zu hinterfragen und auch natürlich auch vielleicht manchmal ein bisschen dieses Tübingen-Bild zu hinterfragen. Denn du hast gesagt, Tübingen ist immer eine spezielle Situation. Das ist ja nicht nur im Bereich der Flüchtlingsproblematik eine spezielle Situation. Tübingen ist einfach eine Insel, ein, finde ich, nicht repräsentatives, eine nicht repräsentative Stadt für Deutschland. Es ist ein unglaublich toller Ort. Ich liebe diesen Ort hier. Ich fühle mich hier auch unglaublich wohl. Vielleicht eben gerade, weil es eben so eine Insel ist. Aber wir dürfen eben nicht vergessen, dass wir nicht nur hier eben in Tübingen sind, sondern eben auch in Baden-Württemberg. Und da müssen wir gar nicht so weit gehen, um zu sehen, dass es hier in Baden-Württemberg durchaus dieselben Problematiken zutage treten. Also da reichen ein paar Kilometer das Steinlachtal runter und man ist ebenso mit der AfD oder sonstigen Organisationen, Parteien konfrontiert. Und insofern glaube ich, ist das aber auch wiederum unsere Aufgabe, nicht nur eben als Theater, sondern auch unsere ganz persönliche Aufgabe als Mitarbeiter in diesem Theater, eben solche Aspekte aufzugreifen, sich mit solchen Aspekten auseinanderzusetzen und einfach auch kritisch zu denken, kritisch zu sehen und dieses Diskussionspotenzial, das das Theater ja generell bietet und das auch generell bei Proben vorhanden ist, auch eben immer ein Stück weit nach außen zu tragen und durchaus auch mal vielleicht mit Leuten zu diskutieren, deren Meinungen uns vielleicht unangenehm sind oder die nicht in unser Bild passen, aber vielleicht auch diese Leute mal anzuhören, sich mit denen auseinanderzusetzen und zwar auf einfach auf normale Art und Weise auseinanderzusetzen. Und ja, insofern, das ist, glaube ich, für mich und für unser Team so das, was uns beschäftigt hat während der Probenarbeit.
Ich hoffe mal, es kommen nicht zu viele Flüchtlingsfeinde in die Vorstellung, um dann da ihre Position im Publikumsgespräch dann.
Ja, selbst wenn das der Fall wäre, glaube ich, sind wir alle gut genug darauf vorbereitet, uns auch solchen Gegenargumenten zu stellen, uns damit auseinanderzusetzen. Ich meine, wir haben ja eine ähnliche problematische Thematik auch bei dem Stück, was im Januar Premiere hatte, auch Deutschland in Opfernbosum, auch rechtes Gedankengut, die Neonazi-Szene geht. Da sind durchaus rege Publikumsdiskussionen schon gewesen im Anschluss an die Vorstellung. Und wenn die Publikumsdiskussionen jetzt bei Zeit im Dunkeln ebenso rege sind, dann freuen wir uns eher. Und dann darf auch vielleicht mal die eine oder andere kontroverse Meinung kommen, solange man gut miteinander reden kann. Das ist einfach gut. Und das ist uns bisher gelungen. Und da hoffen wir mal, dass es uns weiterhin gelingt.
Zeit im Dunkeln, ein Stück von Henning Mankell, ab Samstag im Zimmertheater, die nächsten Vorstellungen eben Samstag Premiere und dann 9. März, 10. März, 17. und 18. März, Zeit im Dunkeln. Vielen Dank, Michael, dass du da warst für diese sehr, wieder wie immer, informativen, interessanten Gedanken und Worte.
Danke, dass ich kommen durfte.
Toi, toi, toi für die Premiere, alles soll klappen.
Wird schon schief gehen, muss ich jetzt sagen. Genau. Bedanken darf ich mich ja nicht.
Darfst du nicht. Es könnte Unglück bringen.
Genau. Ja? Theater-Aberglaube.
Da ist wichtig, dass wir da nicht den aushebeln.
Ne? Genau.
Das war's, Lokalmagazin live am Freitagvormittag. Die Wiederholung nochmal am Samstagmorgen. Alle Wortbeiträge, auch das Interview in voller Länge nachzuhören und herunterzuladen über wüste-welle.de. Am Montag ist meine Kollegin Elvira Stecher dann wieder hier mit dem Literaturfenster. Autoren und Autorinnen aus der Region sind hier mit ihren eigenen Texten vertreten. Danke fürs Zuhören, macht's gut, bis zum nächsten Mal, ciao, ciao. Und hier nochmal ein Stück von der Gruppe Messer, passend zum Thema, zum Bild der Dunkelheit, Zeit im Dunkeln, Augen in der Dunkelheit.